Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Miriam Zadoff und sie ist Historikerin und Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München. Vor kurzem ist ihr sehr lesenswertes Buch Gewalt und Gedächtnis – Globale Erinnerung im 21. Jahrhundert im Hansa Verlag erschienen. Und über genau dieses Buch und natürlich auch aus aktuellem Anlass heraus wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, liebe Miriam, dein Buch besteht ja aus mehreren losen, aber dann doch miteinander kommunizierenden Essays, ich hätte fast gesagt aus so Vignetten, ich fand das sehr schön auch vom Stil. Und jeder dieser Essays beschreibt ein Konzept, eine Idee für Erinnerungskultur, auch Erinnerungsstätten kommen da vor, die du sehr genau beschreibst. Etwa in Italien wird an die Deportation der Juden erinnert, in Japan an Zwangsprostitution, in Johannesburg Kolonialismus und Holocaust und so weiter. Und all das basiert einerseits sehr stark auch auf deinen persönlichen Erfahrungen, deinen vielen, vielen Reisen, möchte ich sagen. Also man merkt auch in jedem Essay, wie jede einzelne dieser Erinnerungsstätten mit dir resoniert. Das fand ich sehr schön. Und natürlich gliederst du es auch ein, weil du Historikerin bist, in diesen größeren Zusammenhang. Mich würde jetzt als erstes interessieren, das ist so eine banale Frage, weil die stellt man allen Leuten, die ein Buch geschrieben haben, aber ich finde es wichtig, wo die Motivation daherkam, wo die Idee daherkam, wo du gesagt hast, das Buch braucht es jetzt. Ist das über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte gewachsen oder war da ein unmittelbarer Anlass fallen, dass du gesagt hast, jetzt aber muss ich das alles zu Papier bringen und auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich jedes Buch hat so seine Entstehungsgeschichte und ich glaube, es gab so ein Nachdenken über diese Fragen schon über viele Jahre jetzt. Ich habe diese erste Trump-Wahlperiode oder Trump-Amtszeit in den USA erlebt und habe damals auch beobachtet, wie eben so, also was passiert in einer Gesellschaft, wenn hier sozusagen der Konsens verloren geht, wenn die Polarisierung zunimmt und wenn eben auch sukzessive unterschiedliche historische Erfahrungen erzählt werden. Also in den USA ist es ja überhaupt sehr komplex und da gab es zum Beispiel diese eine Erfahrung und ich erwähne das in dem Buch auch, das ist eine ganz persönliche, wo dann eben die Lehrerin bei uns zu Hause anruft und fragt, ob das okay ist, dass sie in der Schule mit den Kindern über den Urknall spricht und eben nicht über die Erschaffung der Welt durch Gott in 7 Tagen. Und das war so ein Moment, dann eben auch zu sagen, ah ja, festzustellen, dass das Kreationistenmuseum ist ganz in unserer Nähe, schauen wir uns das doch mal an und zu überlegen, was machen solche Orte mit uns, die wir schaffen, um uns dort unserer Geschichte, unserer Gegenwart zu versichern. Wir wollen damit ja auch eine gemeinsame Zukunft als Gesellschaft entwickeln. Das heißt, wohin investieren wir? Was wollen wir erinnern? Was wollen wir aber auch vergessen? Es gibt viele Gesellschaften, in denen überhaupt nichts erinnert wird. Es gibt auch Gesellschaften, in denen passiert das über eine mündliche Überlieferung. Ich fand das sehr spannend im Gespräch mit einer Wissenschaftlerin, die in Namibia an der Uni an einem Forschungsprojekt über die Herero und die Naama arbeitet und festgestellt hat, dass eben bei den Herero ganz viele Erzählungen noch da sind, weil viele Kinder mit ihren Großeltern aufgewachsen sind. Also die Großeltern kümmern sich um die Enkelkinder und die von dem deutschen Genozid betroffen waren, überlebt haben, haben sehr viel erzählt, während bei den Nama wurde gar nichts erzählt und gar nichts weitergegeben. Und wir gehen immer davon aus, dass es eben eine Verpflichtung zur Erinnerung an Gewalt gibt aus unserer Geschichte heraus und das ist ja auch richtig so. Aber viele Menschen und auch Menschen, die hierher kommen und hierher reisen oder einwandern, kommen aus völlig anderen Kontexten und die verstehen auch erstmal nicht, warum erinnert man an diese negativen Geschichten und nicht an die Heldenerzählungen.
Ich fand ja gerade auch, muss man fast sagen, logischerweise das Kapitel zu Flucht und Vertreibung sehr spannend. Das trägt den Titel Alles hinter sich lassen. das ist fast paradigmatisch, fand ich jetzt im Anspruch. Und genau das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt aus der Fluchtforschung immer wieder gemacht habe. Dieser Impuls oder was bedeutet es zu fliehen? Häufig bedeutet es, wirklich alles hinter sich lassen zu müssen, von einem Augenblick auf den anderen. Das bringt es so gut auf den Punkt. Und das Schöne an diesem Essay zum Thema Flucht und Vertreibung war, auf der einen Seite finde ich die Form, weil du damit beginnst, dass du ein Seminar gehalten hast, als du den Lehrstuhl für Geschichte und jüdische Studien innehattest an der Indiana University Bloomington. Und da hast du ein Seminar gehalten namens Refugees and Migrants. Und dich aber sehr großdenken getraut, sage ich mal. Also ganz unterschiedliche Narrative und Fluchtmomente, Fluchtpunkte, mag man fast sagen, miteinander verbunden. Weil das eine ist die Shoah, ja, die Flucht jüdischer Exilantinnen und Exilanten, wo nicht wenige Flüchtlingsschiffe an den amerikanischen Grenzen abgewiesen wurden. Aber du hast das quer gelesen mit Slave Narratives, also geflüchtete Sklaven aus dem Süden der Vereinigten Staaten in den Norden, was auch eine Art von Fluchtgeschichte, wenn auch ganz anders gelagert ist. War das, also einerseits würde mich interessieren, hat es da viel Mut, ich würde sagen fast ein bisschen auch akademischen Mut innerhalb der Institution gebraucht, dass man sich all das miteinander verbinden traut? Und wie war da die unmittelbare Resonanz? Also von Studierenden einerseits, aber ich kann mir vorstellen, da wird vielleicht bei so einem Thema und bei dieser Zusammenziehung von so unterschiedlich gelagerten Fluchtgeschichten eventuell auch die Fakultät was mitzureden haben und auch in der breiteren Öffentlichkeit das auf eine gewisse Resonanz gestoßen zu sein. Ich glaube, es war 2017, also das ja. heißt, da war ja, ja unmittelbar die Flüchtlingskrise unter Anführungszeichen Europa vorbei. Und es gab bereits einen Präsident Trump, nicht zu vergessen.
Genau, es war 2017 und das hatte natürlich also meinen Blick darauf. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe die Lehrveranstaltung beworben mit einem Foto vom Bahnhof in Budapest. Also dieses eines dieser ikonischen Fotos, das 2015 entstanden ist. Und das ist aus diesem Beobachten aus der amerikanischen Perspektive entstanden. Das hatte ein Kollege in den German Studies sehr euphorisch sich damals dazu geäußert und einen Vortrag gehalten, eben über die deutsche Willkommenskultur sozusagen. Jetzt haben wir endlich den Nationalsozialismus hinter uns gebracht und das überstanden. Und es war mir wichtig, das in einem größeren Kontext zu diskutieren. Und mein Schwerpunkt war einerseits eben die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts allgemein und dann aber auch so ein Schwerpunkt auf Jewish Studies. Und ich wollte diese Frage von Flucht und Migration aus der Expertise, die in den Jewish Studies entstanden ist, das war ja auch ein Fach, das sich sehr früh mit dieser Frage beschäftigt hat, weshalb ja auch die frühen Postcolonial Studies sich sehr stark auch an jüdischen DenkerInnen orientiert haben, diese Sensibilisierung mitbringen auf das Thema an sich, also auf die Frage, wann ist überhaupt der Begriff Flüchtling entstanden, das ist ja eng mit dem Ersten Weltkrieg verbunden, aber eben auch aus dem amerikanischen Kontext zu denken, wann sind denn die ersten Einwanderungsbegrenzungen formuliert worden? Und wir haben das Thema bearbeitet in einer Zeit, als der Muslim Ban gerade sagen virulent war und ja unter diesem sagen medialen Aufmerksamkeit für den Muslim Ban auch die Zuwanderung oder temporäre Zuwanderung für Akademikerinnen extrem erschwert wurde, also diese H-1B-Visas, das hat auch viele Studierende betroffen. Es gab auch eben viele Studierende oder einige bei den Studierenden, die betroffen waren, weil ihre Familien eben illegal in den USA waren. Es gibt eine sehr große Gruppe von Menschen, die illegal in den USA sind, aber Steuern zahlen, also die schon viele, viele Jahrzehnte zum Teil da sind oder eben auch Jugendliche, Studierende, die dann zu den sogenannten Dreamers gehören, also die Kinder dieser Familien. Also für die das ein unglaublich existenzielles Thema war in diesem Moment. Und ich wollte das eben in einer größeren, es war so eine Mischung aus Lehrveranstaltung und Seminar, wir waren eine sehr große Gruppe dann, diskutieren und die Studierenden kamen auch aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen, also von der Wirtschaft über die Geschichte, über andere Humanwissenschaften. Und es war mir da wirklich wichtig, diese Frage, sozusagen diese Kontinuität der Entrechtung durch Flucht. Was bedeutet das auch in einem Land, das immer eigentlich als Einwanderungsland, also als das Ziel dieser Flucht eigentlich eine relativ positive oder meistens eine positive Rolle spielt, aber das auch seine Geschichte hat, des Umganges mit Flucht. Eben zum Beispiel eben das beginnt mit dieser sehr scharfen oder eigentlich dem Verbot für chinesische Migrantinnen einzuwandern Ende des 19. Jahrhunderts. Das weitet sich dann aus auf Jüdinnen und Juden. Es wird auch sehr stark sozusagen die jüdische Zuwanderung, die Zuwanderungsströme werden gelenkt, auch in den Süden der USA und so weiter. Und dann vor allem die 1920er Jahre, als das Quotensystem eingeführt wurde. Und das Quotensystem ist ja eigentlich, war ja eigentlich nur eben zu sagen, ja, aus bestimmten Ländern, also es hat eben mit dem Anteil der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zu tun. Es gibt ein Quotensystem. Es war aber gezielt gestrickt, um SüdeuropäerInnen, also vor allem PortugiesInnen, SpanierInnen, die eben nicht als ganz weiß wahrgenommen wurden, und osteuropäische JüdInnen zu betreffen, also die möglichst aus dem Land zu halten. Und das hatte Konsequenzen dann für die Flucht während der Vertreibung aus Nazi-Deutschland, weil eben dieses Quotensystem nie abgeschafft wurde und eben nur ein kleiner Teil der Menschen, die eigentlich in die USA hätten fliehen können, aufgenommen wurden. Gleichzeitig war es aber natürlich ein wichtiges Fluchtland. Und diese Frage eben auch der Ambivalenzen, weil in den USA man sich ja eben auch mit eigenen Gewaltgeschichten, eigenen problematischen Geschichten schwer tut, das war mir extrem wichtig, das in dem Kurs zu diskutieren, also jetzt wegzugehen, zu sagen, da gibt es eben die Bösen und da sind die Guten, sondern das ist eine sehr ambivalente, sehr komplexe Geschichte und es gibt eben auch Momente der inneren Migration, der inneren Flucht, die gar nicht wahrgenommen werden. Und haben dann viele von den Studierenden auch gesagt, dass sie zum Beispiel das Thema der Great Migration, also dieser Flucht aus den Südstaaten in den Norden während der Jim Crow-Jahre, also von vielen Afroamerikanerinnen, für sie ein Thema war, von dem sie noch nie gehört hatten, dass sie überhaupt nicht kannten, dass ihnen in der Schule nicht thematisiert wurde. Und wo eben auch diese Fragen der Verantwortungen, nämlich dass zum Beispiel die Gewerkschaften im Norden absolut dagegen waren, weil das bedeutete für ihre Constituencies einen Zuwachs plötzlich an Arbeitskräften und eine Bedrohung sozusagen des sozialen Systems.
Diesen Diskurs kennen wir heute noch, Stichwort genau. Lohndumping
genau.
etc.
Genau, also das sind so Dinge, die dann immer wieder sozusagen it resonates, also es klingt so ähnlich, ne? Und man kann sich da wunderbar drauf beziehen. Und ich fand dieses Zusammendenken, also ich muss sagen, es war mir schon klar, dass wenn man jetzt diesen großen Bogen schlägt, dass es ungewöhnlich ist. Aber ich hatte nicht den Eindruck, es ist mutig, sondern es ist absolut notwendig, weil wir eben in dieser Verengung uns auf eine Gruppe, eine Geschichte zu konzentrieren, das Phänomen an sich aus den Augen verlieren. Und also die Studierenden haben das sehr gut angenommen und jetzt in diesem Kontext der Universität war das jetzt auch völlig unproblematisch. Aber es ist natürlich, man merkt, dass mehr und mehr dieses Thema eben der Flucht, das ist so hoch politisiert, das ist so polarisiert, dass diese Kontextualisierung schon immer, schon schwieriger wird.
Und ich finde, was das aber so gut auch zeigt, dieses gegenseitige Querlesen und Querverbindungen herstellen, nicht nur die Kontinuität, sondern ich möchte fast sagen, die Normalität von Flucht und Vertreibung. Keine Anomalie im Kontext der Vereinigten Staaten, eigentlich auch im Kontext Europas, muss man ehrlicherweise sagen, ganz klar, sondern zunehmend Normalität, die aber überhaupt nicht als solche wahrgenommen wird. Und das ist ja auch der Mehrwert dahinter, zu verdeutlichen, inwiefern, erstens einmal kann man das häufig in den eigenen Familiengeschichten gut nachzeichnen, wenn man nur ein paar wenige Generationen zurückgeht. Irgendwo zeigt sich da ein Moment, zuerst mal ein Moment der Flucht, aber auch gar nicht so selten ein Moment der gewaltsamen Vertreibung. Also Stichwort auch wieder Gewalt und Gedächtnis, der Titel deines Buches. Und auch die Brücke in die Gegenwart, also wie diese Dinge auf unterschiedlichen Ebenen nachwirken. Und da sind wir ja bei der Frage Erinnerung ganz stark, nicht? Weil du sehr schön, vielleicht darf ich eine ganz kurze Passage vorlesen. Ich habe das extra rausgeschrieben, weil ich das sehr spannend fand. Du hast nämlich gesagt, dass diese Themen in diesem Kurs zusammengehalten wurden von der Frage nach Orten, Objekten und Bildern, nach der Erinnerung an Flucht und Vertreibung, aber jede Bewegung ins Ungewisse erfordert, alles hinter sich zu lassen, was nicht lebensnotwendig ist, selbst Erinnerungen. Und da könnte man fast argumentieren, Flucht ist damit fast eine Antithese zur Erinnerung, weil sich's dadurch auszeichnet, im Gegensatz zu regulärer, überlegter, geplanter Migration. Ich kann nicht wohl
überlegt entscheiden, was ich mitnehmen möchte, was ich zurücklassen will, welche Dinge ich überhaupt brauche, an welche ich mich erinnern möchte, sondern das, was gerade da ist, kann ich mitbringen. Ich habe erst vor kurzem eine Folge mit einer ukrainischen Vertrieberin aufgezeichnet und sie hat gesagt, weißt du, welches der eine Gegenstand wäre, den ich gerne mitgenommen hätte von meinem Haus, das dann leider irgendwann zerbombt wurde? Und ich habe intuitiv, und ich glaube, du hättest wahrscheinlich die gleiche Antwort gegeben, gesagt, das Fotoalbum. Und sie hat gesagt, natürlich das Fotoalbum. Und was ist das? Da geht es um die Erinnerung. Ja? Und da könnte man ja fast argumentieren, so etwas wie ein Recht auf Erinnerung ist im Bereich Flucht und Vertreibung oft gar nicht gegeben, beziehungsweise die Frage, bräuchte es das zumindest auf der ideellen Ebene, jetzt nicht auf der juristisch-legistischen Ebene, aber auf der ideellen Ebene zu sagen, gerade weil Europa und die Vereinigten Staaten sowohl Sendeländer lange Zeit waren von Geflüchteten, aber auch Aufnahmeländer, hier eine stärkere Erinnerungskultur auch an unterschiedliche Fluchtbewegungen zu etablieren, könnte das auch eine Ableitung sein aus dem, was du hier jetzt skizzierst an globale Erinnerungskultur?
Ja, ich glaube, das ist genau das Thema. Die Problematik geht ja noch weiter. Es ist nicht nur, dass man nicht den Luxus hat, sich die Objekte mitzunehmen, die einen erinnern, weil unsere Erinnerungen sind eben an Objekte geknüpft, häufig. Also Fotos natürlich auch, aber in irgendeiner Form eben auch an Objekte, sondern dass die Erinnerung grundsätzlich auch ein Luxus ist, den man sich nicht leisten kann, weil man in einem Alltag lebt, in dem es gar keinen Raum dafür gibt. Und manchmal die Erinnerungen eben auch Erinnerungen an Gewalt, an Schmerz, an Verlust sind, für die man überhaupt keine Kraft und keine Möglichkeit hat. Und ich fand es interessant in diesem Nachdenken über diese nicht vorhandene Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Es gibt bis auf jetzt zum Beispiel Ellis Island oder andere Orte, die sozusagen Marker sind auf dem Weg von Geflüchteten, die aber nur die institutionelle Perspektive letztlich dann zeigen. Also die zeigen ja nicht den Weg der Menschen, sondern das, was sie dann an diesen Ort gebracht hat und wie sie den Ort erlebt haben. Die Tatsache, dass wir uns so wenig erinnern an Flucht, hat ganz klar damit zu tun, dass wir uns auch nicht erinnern wollen. Und ich fand das sehr beispielhaft, als die Covid-Pandemie begann, habe ich mich immer wieder mit Leuten über die spanische Grippe-Pandemie unterhalten. Und das war ja etwas, das im kollektiven Gedächtnis, außer man hatte es direkt in der Familie, sich nicht eingeschrieben hat, weil man es nicht erinnert hat. Es gab ein oder zwei wissenschaftliche Abhandlungen damals dazu, aber es war eigentlich eine Leerstelle, weil es war ein traumatisches Ereignis für eine Gesellschaft und man hat es vergessen. Es gibt kein Museum dazu, es ist in den Museen, gibt es keine Objekte. Plötzlich tauchte das dann mit der Covid-Pandemie wieder auf und ist in unser kollektives Gedächtnis ganz anders eingedrungen und hat sich dort abgebildet. Bei Flucht und Vertreibung ist es tatsächlich so, dass es eben diese Erinnerungsorte nicht gibt. Und das hat damit zu tun, dass eben häufig die Menschen, die flüchten, gar nicht die institutionellen Möglichkeiten haben, weil sie kommen irgendwo an und sie können das gar nicht abbilden. Sie haben keine Möglichkeit. Es gab einmal ein Projekt der Columbia University, das sehr spannend war. Da ging es eben darum, virtuelle Museen zu schaffen, zum Beispiel für Kurdinnen und Kurden oder eben auch für andere Gruppen, deren Geschichte sich nicht abbildet. Da ging es auch zum Beispiel um soziale Gruppen in den USA, also Obdachlose. Menschen, die in den USA, es ist ja ein Riesenproblem. Also es gibt ja viele Familien, die in Obdachlosigkeit leben, viele Kinder, die in Obdachlosigkeit aufwachsen, eben zu fragen, wie können wir hier Archive schaffen? Wie können wir virtuelle Museen schaffen, in denen das abgebildet wird? Und ich glaube auch bei uns, also es entsteht ja jetzt in Köln ein Migrationsmuseum. Es gibt in Deutschland viele Stadtmuseen, die jetzt das Thema Migration und natürlich auch in Wien ist das auch ein Thema, mehr und mehr abbilden. Das sind häufig dann partizipative Projekte, wo Menschen Objekte mitbringen, wo sie sich sozusagen in dieses Ausstellungskonzept einschreiben können. Und ich finde das ganz wichtig, weil wir eben auch in dieser Entwicklung einer gemeinsamen Erzählung all der Menschen, die hier leben, jetzt seit 1945 vieles verpasst haben. Also weil wir eben aus dieser Nichterzählung kein wirkliches Wir-Bewusstsein entwickelt haben, sondern es zerfällt eben ganz schnell in das Wir und Ihr.
Ich habe jetzt ganz stark denken müssen, als du skizziert hast, warum es so wesentlich wäre, auch diese Fluchtgeschichte in der
städtischen oder nationalen Erinnerungskultur abzubilden. Es gab so einen ganz zentralen, aus meiner Sicht traumatischen, nämlich fürs gesamte Staatswesen eigentlich traumatisierenden Moment im Jahr 2015 in Österreich. Und das war, als dieser LKW in der Nähe von Bahndorf mit über 70 Leichen gefunden wurde. Und das ist der sticht für mich hervor, dieser Moment im Jahr 2015 für konkret Österreich. Und da fehlt es sowohl an einem Art offiziellen Jahrestag, an einer wirklichen Erinnerungskultur, aber da fehlt es auch an einer Stätte der Erinnerung, dass man sagt, da wäre es wichtig, auch einen Ort zu schaffen, räumlich, wo eben dieser Menschen gedacht werden kann. Es gab einzelne, sehr wenige künstlerische Projekte, zum Beispiel, dass man dem Ganzen versucht hat, ein Denkmal zu setzen in der abstrakten Malerei, kann ich mich erinnern, gab es Versuche, die aber nie institutionalisiert wurden und die vor allem nicht von staatlicher Stelle getragen wurden, wodurch ja auch zum Ausdruck kommt, uns ist das wichtig, weil das ist ein Moment in der Zweiten Republik, der zentral war, wo man auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren kann, man hat vielleicht bis zu einem gewissen Grad europäisch wie auch nationalstaatlich versagt, aber man zieht die richtigen Schlüsse daraus und all das ist bisher nicht passiert. Überhaupt 2015, wie du es ja richtig sagst, kenne ich kaum Orte der Erinnerung. Das Einzige, was wir haben, ist ja fast eine Art Negativimpuls. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir wollen also gar nicht mehr dran denken, weil auch das dran denken wäre eine mentale Form der Wiederholung. Also dahinter steht ja auch fast eine Negation des Ganzen und man könnte sagen auch eine Negation jener, die da gekommen sind. Und es sind nicht wenige, für die 2015 etwas bedeutet hat. Und ich würde sogar sagen, für Menschen, die nicht selbst nach Österreich geflüchtet sind damals, aber wir alle haben das Jahr miterlebt. Und auch das ist eine Form der Erinnerung, die man dieses Jahr haben kann. Ich würde es unglaublich spannend finden, wenn da Konzepte und wirklich auch konkrete Erinnerungsstätten entwickelt werden würden. Aber ich sehe momentan sehr wenig Impulse in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also diese einzelnen Migrationsmuseen, die gibt's. Wir bekommen in Wien sehr bald ein Gastarbeiteriedenkmal. Ja, also das war auch ein Born harter Bretter, aber das dürfte jetzt konkretisiert werden. Aber der schwierige Bereich Flucht, Vertreibung, Gewaltmigration hat doch immer ein bisschen so diesen Nimbus, weil es irregulär illegal ist, will man die Spuren eher verwischen, als sie festzuschreiben und sichtbar zu machen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass es so eine gewisse Gewöhnung auch gibt. Also es gibt auch in Italien, an den italienischen Stränden sind viele dieser Unglücke passiert oder an den griechischen. Und es gibt ein frühes Denkmal, einen frühen Erinnerungsort auf Sizilien, aber seitdem ist nichts mehr passiert. Ne? Das war sozusagen, da waren wir noch schockiert, also ich weiß nicht mehr genau, es war, glaube ich, vor 15 Jahren, dass viele Menschen eben bei einem Schießunglück gestorben sind. Inzwischen haben wir uns dran gewöhnt und es geht nur mehr um ein Zählen der Opferzahlen. Und was aber auch eine Frage ist, und das ist eben spannend, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, dass es eine Mailänder Forensikerin gibt, die sagt, es ist für sie, und sie macht das privat, das ist keine staatliche Initiative und es ist eigentlich ein Recht, das ich habe als Mensch, wenn ich an einem Ort sterbe, dass sozusagen dass ich identifiziert werde als Person. Und sie sagt, das ist unsere Verantwortung, aber es gibt von Seiten der EU dazu keine Zugeständnisse. Das heißt, allein, dass wir wissen, und damit beginnt es ja, also das sind so die ersten Erinnerungsprojekte, wenn man sagt, say their name als Hashtag, wer waren denn die Menschen, die jetzt bei diesem Schiffsunglück untergegangen sind? Wer waren diese 70 Menschen, die in Bahndorf damals umkamen? Dass wir das ja häufig gar nicht wissen, und dass es in der Regel dass man sich keine Mühe macht, es herauszufinden. Das heißt, diese Menschen verschwinden komplett und alles, wo sie auftauchen, Maximum, sind eben Opferzahlen. Und ich glaube, es gibt momentan wenig gesellschaftlichen Konsens dazu. Es gibt wenig Initiativen jetzt zu sagen, wir brauchen einen Ort, wir brauchen eine Form der Erinnerung an Flucht. Es gibt ja auch positive Aspekte von Flucht. Es gibt gelungene Flucht- und Ankommensgeschichten. Es gibt auch gerade in Bezug auf 2015 viele positive Geschichten. Das wurde dann im Nachhinein auch so umgedeutet in eine Krisengeschichte. Aber ich meine, die gestrichenen Nutella-Brote in Passau und so weiter sind Teil dieser Geschichte. Und auch diese Form der Willkommenskultur gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen. Aber sich damit zu beschäftigen, ich fände das unglaublich wichtig, um dem auch eine andere Form von Legitimation zu geben. Zu sagen, das ist Teil unseres Alltages, ist Teil unserer Geschichte, das ist eine europäische Geschichte, das ist auch eine globale Geschichte. Aber das muss sich abbilden und das bekommt dadurch auch eine Form der Legitimation, weil sonst bleibt es eben immer in diesem Bereich, naja, das ist irgendwie illegal, das ist ja alles eigentlich, dürfen die Leute nicht. Aber ich meine, war ja der Konsens nach 1945. Wenn ich ein politisch oder in irgendeiner Form Schutzsuchender bin, dann darf ich. Ich bin dann nicht illegal. Mhm. Und dafür bräuchte es ganz dringend Projekte und Räume.
Mhm. Ist natürlich auch eine Form der Unsichtbarmachung, nicht? Ja. Indem ich es nicht erinnere.
Ja. Genau.
Also was ich an deinem Buch ja auch, ich fand ja viele Dinge sehr interessant und sehr schön. Ich habe wirklich durchgestürmt durch dieses Buch, weil es auch so lesbar ist einfach. Und ich fand es sehr schön und ich muss leider wieder das Wort mutig verwenden, auch wenn du das in aller Bescheidenheit immer so von dir weißt, aber ich fand das sehr mutig, aber sehr wichtig, dass du eben diese ganz unterschiedlichen Gewalterfahrungen und Erinnerungsstätten dich verknüpfen traust. Und da habe ich wieder so diesen Blick auf die, wie ich es nenne, auch im Untertitel dieses Podcasts, die moderne Migrationsgesellschaft in Österreich genauso wie in Deutschland und in der Schweiz, wo ja viele, viele Menschen leben, die in irgendeiner Form eine Fluchterfahrung und damit einhergehend meist auch eine Gewalterfahrung gemacht haben. Also nicht nur Menschen, die 2015 aus Syrien und Afghanistan gekommen sind, Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind, aus Kosovo gekommen sind, Menschen, die zu Beginn der Zweiten Republik aus Ungarn gekommen sind beim Volksaufstand und so weiter. Also das setzt sich aus vielen dieser Momente zusammen, wo immer Flucht und Vertreibung im Hintergrund stand. Und dann natürlich das große Thema, und da muss ich schon die Brücke zu aktuellen Debatten legen. Wir haben auch einerseits Jüdinnen und Juden, die zurückgekehrt sind nach Österreich, davon gibt es einige, aber natürlich die Vertreibung in die Gegenrichtung, die meisten nicht mehr zurückgekehrt. Da gibt es mittlerweile, würde ich sagen, selbst in Österreich muss man sagen, eine gute lebendige Erinnerungskultur, was gut ist. Gleichzeitig erleben wir im deutschsprachigen Raum schon immer ein wenig Vorbehalte, diese Erinnerungskultur an die jüdische Vertreibung, das jüdische Exil, zusammenzuziehen mit anderen Vertreibungsmomenten. Warum würdest du sagen, ist das dennoch nicht nur legitim, sondern sogar wichtig, diese Ableitung zu treffen, auch mit Blick auf so etwas wie Universalismus von Fluchterfahrung und Vertreibung bei gleichzeitiger Wahrung des jeweiligen eigenen Anspruches? Ich glaube, das dreht sich ja im Kern auch um diese große Frage, die wir jetzt haben mit Blick auf den Nahostkrieg. Welche Ableitungen sind die richtigen und die wesentlichen, die wir aus der Shoah und aus dem Zweiten Weltkrieg treffen müssen? Und treffen wir die wirklich? Werden wir diesen Anspruch gerade als deutschsprachige Länder gerecht?
Mhm. Ja, das ist eine große Frage, weil natürlich, also einer der Aspekte, die entstanden sind nach 1945, war das, und das ist ja dann auch ins deutsche Grundgesetz eingeflossen, zu sagen, so etwas darf nie wieder passieren. Also die Menschenwürde ist unantastbar als letztlich ein Lernen aus dieser Geschichte. Gleichzeitig war im selben Moment klar, natürlich ist sie und bleibt sie antastbar. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und ich glaube, es gibt einerseits eben jetzt in einem deutschsprachigen Kontext eine gewisse Sorge, eine Universalisierung dieser Geschichte, weil es so lange gedauert hat, bis es überhaupt zu einer Erinnerung an die Shoah und an die auch NS-Genozide, die anderen NS-Genozide, Romnia und Sintize und die Verfolgung von queeren Personen und so weiter. Das war ja ein unglaublich langer und schwieriger Prozess. Und er war in großen Teilen auch jetzt von Bezug auf das jüdische Gedächtnis ein selbstorganisierter Prozess, weil nämlich die Mehrheitsgesellschaft hatte daran überhaupt kein Interesse. Aber die Frage, die damit kommt, nämlich diese Frage der besonderen Verantwortung von in Deutschland lebenden Menschen, ist ja eine Frage, die alle betrifft, die da leben. oder auch in Österreich lebenden Menschen. Das heißt, man hat dann versucht 2000 zu sagen, ja gut, Zuwandererinnen, Zuwanderer sollen bitte sich Konzentrationslager, ehemalige Konzentrationslager anschauen, und das wird hier als Thema vermittelt, aber war nicht vorbereitet, wie man damit umgeht, wenn eigentlich da Menschen hinkommen, die Traumata mitbringen, die retraumatisiert werden in solchen Situationen, die aus Kontexten kommen, wo vielleicht Antisemitismus vorherrscht oder wo es eben keine Form der Erinnerung an Gewalt gibt, die überhaupt nicht verstehen, was macht ihr da eigentlich? Das heißt, man war da eigentlich nicht wirklich vorbereitet und dann lief es auch nicht so gut. Ich sehe das aber aus der Bildungsarbeit eher so, dass Menschen, die geflüchtet sind, die migriert sind, eine unglaubliche Sensibilität für die Themen mitbringen, weil sie eben letztlich dem näher stehen als jemand, der jetzt in der dritten Generation sehr behütet hier aufgewachsen ist und der das Ganze in der Theorie versteht. Sie verstehen das auf einer emotionalen Ebene und da müssen wir anders damit umgehen. Und egal, ob man das jetzt sagen, von welcher Seite man das betrachtet, letztlich ist das eine ganz pragmatische Entscheidung, weil unsere Frage muss ja sein, wie wollen wir diese Erinnerung in die Zukunft nehmen, also jetzt auch die Erinnerung an den Nationalsozialismus, die kann nur von einer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit getragen werden. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Wenn ich sage, na, die einen haben irgendwie Wurzeln in Deutschland, die dürfen erinnern und die anderen dürfen nicht erinnern, funktioniert das ja nicht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir da jetzt einerseits stehen. Und das war nämlich auch ein Aspekt, der mir wichtig war mit diesem Buch, weil wir Erinnerung sehr stark eben in nationalen Kontexten denken und definieren, aber die Protagonistinnen eben auch einer Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus meistens ganz international waren, internationale Biografien hatten, dass Initiativen waren, die transnational funktioniert haben und aus dieser Erfahrung heraus eigentlich ja auch eine Sensibilität dafür entstehen müsste für die unterschiedlichen Gruppen, nämlich auch von Zuwanderern nach 1945, die zum Teil aus Ländern kommen, die vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren, aber auf der anderen Seite der Front zum Beispiel, jetzt aus der Ukraine oder aus Nordafrika oder die anders involviert, die auch involviert waren. Und viele afrikanische Länder wurden in den Krieg mit hineingezogen, waren als Soldaten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, also haben den Zweiten Weltkrieg sehr wohl erlebt, aber bringen eine andere Form der Erinnerung mit. Und das, glaube ich, also da sind wir dann auch manchmal ein bisschen sehr auf unsere Erfahrung bezogen, weil die Relevanz des Krieges hat sich ja, es war, also wie man ja auch sagt, es war ein Weltkrieg, die Relevanz des Krieges hat sich für ganz viele Menschen gestellt. Und es war ja auch so, dass es nicht nach 1945 aufgehört hat, sondern eben dann zum Teil die ehemalige deutsche Soldaten dann in Kolonialkriegen gekämpft haben und so weiter. Also da gibt es dann eine Fortsetzung in alle möglichen Richtungen. Und dafür zu sensibilisieren, darüber zu reden, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil wir dann eben auch zum Beispiel etwas, was wir auch nicht gemacht haben, nämlich die Geschichte sozusagen der Menschen, die zugewandert sind nach 1945, zum Teil auch die Geschichte von aus Polen geflohenen Jüdinnen und Juden 1968 oder dann später aus der Sowjetunion oder der ehemaligen Sowjetunion. Das sind alles Geschichten, die dazugehören. Auch die müssen wir erzählen. Mhm. Und die sind sehr eng verbunden mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Europa.
Und sie sind vor allem, finde ich, auch immer sehr eng verbunden, und das ist ja eigentlich mitunter das Wichtigste für Erinnerung aus meiner Sicht, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Also das sieht man ja jetzt ganz, ganz deutlich, aber man kann es auch in unterschiedlichen Fluchtkontexten immer nachzeichnen, dass es ja eigentlich bei diesem Blick zurück vor allem auch um das Hier und Jetzt geht. Also was bedeutet es, diese Ableitungen treffen zu können? Und da, finde ich, bringt dein Buch sehr deutlich zum Ausdruck, diese demokratiepolitische Dimension von globaler Erinnerungskultur, wie wichtig das einfach ist für aktuelle Demokratisierungsanliegen. Ivan Krastev hat ja gesagt, wir leben in der Demokratiedämmerung. Die Demokratie ist eigentlich weltweit gesehen auf dem Rückzug. Die Autokratien sind wieder im Vormarsch. Also ein unmittelbar wesentlicher Moment, muss man sagen, in dem wir uns befinden, wo wir ja nicht den Fehler begehen sollten, zu meinen, das, was in der Erinnerung ist, das liegt weit zurück und hat mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun, sondern dass es wichtig ist, diese globale Erinnerungskultur zu fördern,
sich diese Verknüpfungen, Verwebungen anstellen trauen, weil es zentral ist, dass wir die richtigen Ableitungen daraus für die Demokratie in der Gegenwart treffen.
Ja, weil das 20. Jahrhundert ist ja nicht nur ein Resonanzraum für diejenigen, die daraus etwas lernen wollen, um eine bessere Zukunft zu entwickeln, sondern es ist auch ein Resonanzraum für diejenigen, die jetzt diese illiberale, autokratische Wende vollziehen. Das heißt, die beziehen sich genau darauf. Die Regierung Meloni bezieht sich ganz klar auf das historische Vorbild des Faschismus, wie eine Gesellschaft umstrukturiert wird. Die Regierung von Modi in Indien bezieht sich auf den italienischen Faschismus. Also da ist ja auch, gibt's auch einen Lerneffekt, da gibt's ein sozusagen Schauen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und diese diese Strukturen, die da entstehen, das, was sich hier ähnelt, das erkenne ich ja nur, wenn ich den globalen historischen und aktuellen Kontext zusammenbringe. Sonst erkenne ich das ja gar nicht. Ne? Also das, was, und das eben, und ich finde das sehr bezeichnend, dass in dieser illiberalen Wende, egal ob das jetzt in den USA ist oder in Polen oder in Ungarn oder in vielen anderen Kontexten, auch in Japan, die Definition der Geschichte unglaublich wichtig ist. Also Polen ist so ein Beispiel, wo man sieht, dass es wahnsinnige Geschichtskämpfe, die sich da abspielen. Was wird erzählt? Wie kann eine nationale Geschichtsschreibung ausschauen? Und wie legitimiert die unsere Form der eben Nicht-Demokratie, dieses Weg von der Demokratie, dieses zu argumentieren, dass eben eine rechtspopulistische Regierung Änderungen umsetzt, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, ne? Weil wir waren doch schon an einem anderen Punkt, ne? Und das ist auch in USA so, dass hier jetzt ja unglaubliche Kämpfe um die Deutung der Geschichte ausgefochten werden, und es ist auf einer noch sehr viel dramatischeren Weise auch in Russland und in der Ukraine so. Also es war kein Zufall, dass Putin die zentrale Erinnerungsstruktur für Russland in dem Moment also liquidiert, verboten hat, eben Memorial als russlandweite Organisation, als er den Krieg in der Ukraine begonnen hat, mit der Argumentation, gegen Nazis zu kämpfen. Weil natürlich alle Memorialstrukturen sofort gesagt hätten, welche Nazis, worum geht's jetzt hier? Und die andere Seite, sozusagen die Ukraine, die als ein Land, das in der letzten Zeit eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat, nämlich auch in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, auch der eigenen Kollaborationsgeschichte mit den Nazis, aber immer noch ein durchaus diskutiertes Thema in der Ukraine, die sich jetzt unter dem Eindruck des Krieges notwendigerweise in Richtung eines Patriotismus und Nationalismus verengt, sich natürlich damit jetzt auch wieder ein bisschen schwerer tut. Also also sich kritisch mit Geschichte zu beschäftigen, ist in der Regel natürlich das passiert in einer Situation, wo es uns relativ gut geht. Wenn ich mitten in einem Krieg bin, dann mache ich das nicht. Dann kann ich das nicht.
Ich denke mir auch gerade bei deinen Ausführungen, dass die Dehumanisierungsstrategien ja auch immer, ich will nicht sagen, die waren schon immer alle da, aber man erkennt natürlich deutlich diese ähnlichen Muster. Also das eine hast du schon angesprochen mit wir und die anderen. Und das andere ist so ein bisschen sich leicht machen mit die sind natürlich böse, weil die sind nicht mehr in der Kategorie Mensch. Und deshalb hat ja dieses, wie Arendt sagen würde, das banale Böse, aber auch das absolute, akute Böse gar nichts mehr mit uns zu tun, weil die sind ja keine Menschen. Und da wissen wir, oder sollten wir, finde ich, eigentlich mittlerweile wissen, dass man sich damit nicht nur einen Ticken zu einfach macht, sondern dass das auch eine gefährliche Ableitung sein kann. Weil genau weil wir Menschen alle zu solchen absolut Bösen fähig sind, ist es ja wesentlich, dem Einhalt zu gebieten, in Form von Demokratien, ja, aber natürlich auch in Form dieser Erinnerung und konstanten Humanisierung des jeweiligen Gegenübers. Das scheint mir so eine Schablone zu sein, die immer und immer und immer wiederkehrt und eigentlich gar nicht in neuer Gestalt oder in sehr anderer Gestalt, sondern sie wäre eigentlich leicht ersichtlich. Und trotzdem tappen wir, kommt mir vor, als Menschheit immer und immer wieder in diese Falle.
Immer wieder in die gleiche Falle. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Polarisierungen, die wir jetzt erleben, und also jetzt schon seit dem 11. September, diese ganze Idee von Schwarz-Weiß, es gibt die Guten und Bösen, es gibt eine Axis of Evil, diese Vorstellung, es gibt dieses absolute Böse, das haben wir in dem Moment auch sehr stark wieder in die Geschichte reflektiert, weil die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hatte zum Beispiel sehr früh bei Raoul Hilberg, einer der ersten NS-Historiker, ein geflohener Österreicher, der sehr früh eben über die Beistände gesprochen hat, also über diese ganze Grauzone in der Mitte, nämlich der Leute, die plötzlich nicht mehr befreundet sind, plötzlich sich nicht mehr melden, Hilfestellungen unterlassen, die profitieren. Also diese kleinen Grausamkeiten, die sehr viel schneller passieren, als dass ich in irgendeiner Form in einem Genozid beteiligt bin. Weil da kann ich sehr schnell sagen, ja, diese Leute waren, das war was ganz anderes, ne? Das, was uns irgendwie näher liegt, das ist extrem wichtig. Und wir projizieren aber eben auch aus einer sehr stark polarisierten Gegenwart dann eben auch auf die Vergangenheit und fokussieren uns dann eben zum Beispiel nur mehr auf die berühmten Täter, auf die großen Täter. Während eben diese Differenziertheit extrem wichtig ist. Und da kann auch die Genozidforschung Hilfestellungen anbieten, weil zum Beispiel in der Genozidforschung so ein Stufensystem entwickelt wurde, wo man sagt, es kommt zu Genoziden, wenn. Und da gehören bestimmte Dinge dazu, nicht immer in der gleichen Abfolge, aber zum Beispiel eben Sündenböcke identifizieren, Polarisierung der Gesellschaft, Gewaltbereitheit, also so das Einsetzen von Gewalt, also diese ganzen Othering-Strategien und dann eben den anderen die Menschlichkeit abzusprechen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir den anderen die Menschlichkeit absprechen, sind wir sozusagen, legitimieren wir dann dieses absolut Weggehen von allen menschlichen Grundkonsens. Und ich fand es sehr spannend. Ich habe eben für die Wiener Vorlesungen gestern ein Buch wiedergelesen, das ich während meines Studiums in den 90ern in Wien schon gelesen habe und es eben von einer der ersten Vortragenden bei den Wiener Vorlesungen, nämlich der Philosophin Jeanne Hersch, die in der Schweiz aufgewachsen ist als Tochter von osteuropäisch-jüdischen Migrantinnen, die Mitglieder im linken jüdischen Arbeiterbund waren. Und Jeanne Hersch die war überhaupt jemand, die irgendwie immer gegen den Strom geschwommen ist und immer wieder sehr angeeckt hat, weil sie eigentlich eine Linke war, aber dann auch die Studentenbewegung kritisiert hat, weil sie gewaltbereit waren und so weiter. Und sie hat ein Buch geschrieben, es ist eigentlich eine Sammlung, sind 600 Seiten, das erschien 1968, eben 20 Jahre Menschenrechte, wo sie Texte gesammelt hat aus allen Zeiten und allen Kulturen, tatsächlich wirklich weltweit, wo es eben bereits in der Antike und eben bis in die Gegenwart, in ihre Gegenwart, Bekenntnisse zur Menschlichkeit. Also zu sagen, die allgemeinen Menschenrechte, das war eine ganz wichtige Stufe, aber es gab diese Bekenntnisse zur Menschlichkeit schon viel früher. Das war immer ein Thema, weil Menschen neigen dazu, also Menschen sind gewaltbereit, aber Menschen wollen eigentlich Menschlichkeit. Und das ist extrem schön, das sind ganz unterschiedliche Texte. Es geht auch um Themen wie, wo finde ich Zuflucht? Finde ich Zuflucht bei Gott? Finde ich Zuflucht in der Natur? Wie leiste ich Widerstand? Also auch, wie reagiert man auf Ungerechtigkeit? Aber eben auch gerade diese Frage, wie behalte ich mein Menschsein? Wie bringe ich Menschlichkeit zurück in einen Diskurs? Sie hat damit eine unglaublich positive und hoffnungsvolle Setzung gelegt, indem sie sagt, ja, das ist nicht nur, natürlich ist es eine Erkenntnis des Ersten und Zweiten Weltkrieges und dieser unglaublichen Zerstörung des Genozids, des Holocausts und so weiter. Aber es gibt diesen Kampf um die Menschlichkeit, das ist etwas zutiefst Menschliches.
Ich finde das sehr schön, weil ich wollte dir eigentlich zum Schluss die Frage stellen, ein bisschen provokant, haben wir denn gar nichts aus der Geschichte und haben wir gar nichts aus der Gewalt gelernt? Aber eigentlich liegt die Antwort jetzt schon auf den Tisch. Doch, wir haben etwas gelernt und vor allem die Lernerfahrung reicht viel weiter zurück, als wir meinen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein guter Lesehinweis vielleicht noch zum Schluss, den wir beherzigen werden. Ich bedanke mich, liebe Miriam, bei dir, bei deiner Offenheit und vor allem dafür, dass du dieses wichtige Buch geschrieben hast, das ich allen nur ans Herz legen kann. Gewalt und Gedächtnis von Miriam Zadow. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, liebe Miriam.
Miriam. Vielen Dank für die Einladung, liebe Judith. Und vielen Dank auch, muss ich jetzt nochmal sagen, für deine tolle Arbeit. Das ist eine große Inspiration.
Danke, das freut mich. Danke euch allen fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuschaltet. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.